Übersetzer manchmal sehr schwierig ist, schnell nachzuschlagen, die Texte zu lesen und dann gleichzeitig zu übersetzen. Und wie beim vorletzten Mal habe ich das auch heute gemacht, dass wir immer die Texte, die gelesen werden, die Bibeltexte, die gelesen werden, auch, na das noch nicht, das andere erst, dass wir die eben auch mit an die Wand werfen. So könnt ihr mitlesen, wenn ihr möchtet. Für euch lese ich es aber vor jeweils. Und die Englischsprachigen können direkt mitlesen von ihren Sitzplätzen aus. Und die Übersetzer müssen nicht ständig nachschlagen und gucken, weil dann kommt man nicht mehr mit. Weil es wird ja mehr oder weniger simultan übersetzt und es ist doch nicht ganz so einfach, hier dann den Zusammenhang zu behalten. Deswegen machen wir das so, ich mache das jetzt so in Zukunft und ich versuche das jedes Mal herzurichten, damit hier eine Erleichterung stattfindet und auch der Bibeltext an der Wand ist. Ist ja auch gut, oder? Wir haben unseren Bibeltext an der Wand, ist ja auch nicht schlecht. Okay, da wir schon ziemlich weit sind in der Zeit, möchte ich einfach beginnen. Heute ist eigentlich die erste Predigt in diesem neuen Jahr. Letzte Woche waren ja die Ältesten dran und ich möchte einmal die Jahreslosung für uns für 2016 auslegen heute Morgen, ein kleines Bibelstudium mit uns machen. Und diese Jahreslosung, die stammt aus dem Buch Jesaja, aus dem Alten Testament, aus dem 66. Kapitel, den 13. Vers, wo Gott sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wenn man jetzt nachliest, dann merkt man natürlich, dieses Wort richtet sich ursprünglich an die nach Babylon verschleppten Juden. Dieses Wort wurde hineingesprochen in eine ganz bestimmte Situation, in bestimmte Verhältnisse und Umstände, in denen sich die Menschen damals befanden und die alles andere als günstig waren. Es ging ihnen nicht gut in dieser Situation. Sie waren in Babylon in der Gefangenschaft und Babylon bedeutet Exil, Unterdrückung, Gefangenschaft. Israel hatte seine Heimat verloren, der Tempel in Jerusalem war zerstört, die Mauern der Stadt waren niedergerissen, das Königtum Israels hatte aufgehört, es existierte nicht mehr, nachdem Nebukadnezar Jerusalem eingenommen hatte und die Menschen nach Babel verschleppte. Das Ganze war ein Bild des Jammers, die ganze Situation. Und dort hinein spricht Gott, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Im Psalm 137, nächster Vers, im Psalm 137 werden einige der Empfindungen ausgedrückt, die das Volk und jeden Einzelnen in dieser Situation plagten. Dort wird ausgedrückt, was sie bewegte. Und dann heißt es dort, ich lese das vor, an den Flüssen Babylons saßen wir und weinten, wenn wir an Jerusalem dachten. An die Äste der Weiden hängten wir unsere Harfen. Wir wollten nicht mehr auf ihnen spielen. Die uns gefangen hielten, forderten uns auf, eines unserer Lieder zu singen. Unsere Peiniger verlangten von uns, fröhlich zu sein und sagten, singt uns eins der Zionslieder. Doch wie konnten wir da Lieder singen? So, die Menschen in dieser Situation, die waren fassungslos, die waren ziemlich am Ende, waren niedergeschlagen über alles das, was ihnen jetzt hier widerfahren war. Und es war wirklich, wahrhaftig eine trostlose Situation, in der sie waren. Keinen Ausweg sehend und die Hilfe Gottes, wo war die? In den Klageliedern bei Jeremia bezieht sich auch ein ganzer Abschnitt auf diese Zeit. Und dort lesen wir über Jerusalem, die Stadt, die jetzt eben verlassen dalag, die ihre Bewohner verloren hat, weil sie verschleppt wurden. In Klagelieder 1, ich lese mal einige Verse, heißt es dazu, ach, wie einsam ist die Stadt geworden, die früher voller Menschen war. Einst war sie bei allen Völkern geachtet, jetzt gleicht sie einer schutzlosen Witwe. Sie weint und klagt die ganze Nacht, Tränen laufen ihr über die Wangen. Von den Liebhabern, die sie einst begehrten, kommt nicht einer, um sie zu trösten. Entsetzlich tief ist sie gefallen und niemand ist da, der sie trösten will. Darum fließen meine Tränen unaufhörlich. Ich weine mir die Augen aus dem Kopf. Ich habe niemand, um mich zu trösten. Niemand, der mir Erleichterung bringt. Die Zionsstadt streckt die Hände aus, doch niemand ist da, der sie tröstet. Meine Feinde haben mich stöhnen gehört. Niemand ist da, um mich zu trösten. Sie haben von meinem Unglück gehört und sich gefreut, dass du mir das angetan hast. Diese Situation war ja das Ergebnis dessen, was Jahre und Jahrzehnte und fast über Jahrhunderte immer wieder lief. Sie haben ihren Gott immer wieder verlassen und waren nicht unschuldig an dieser Situation jetzt. Eigentlich sind sie schuldhaft dort hineingeraten und Gott hatte sie vorher gemahnt immer wieder und sie aufgerufen, auf ihn zu hören. Und sie haben es wenig getan in dieser Zeit, ja. Und dann geschah das. Und dann Kapitel 2, Vers 13 noch. Jerusalem, du geliebte Stadt, ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Mit welchem Schicksal soll ich deins vergleichen, um dich zu trösten, du Jungfrau Zion? Dein Schaden ist unermesslich wie das Meer. Kann dich noch jemand heilen? So, wir spüren hier zwischen den Zeilen, dass bei diesen Klagen und der sich ständig wiederholenden, klagenden Feststellung, wo es hier heißt, keiner ist da, der tröstet. Wir spüren, dass dahinter steht implizit, es heißt eingeschlossen in diesem Klagen, die Frage nach Jahwe, dem Gott Israels. Die Frage danach, wo Gott, wo bist du in dieser Situation, in der wir jetzt stecken, ja? Und es ist die Frage nach der Haltung Gottes gegenüber seinem Volk und gegenüber dem Geschick von Jerusalem. Sieht er das jetzt alles gar nicht? Will er es nicht mehr sehen? Sondern man merkt schon, die Not und das Elend, die nährten natürlich auch die Zweifel. Was ist mit Gott in dieser Situation, mit uns? Es ist ganz deutlich in der Erfahrung ihrer Entwurzelung, der Verschleppung und der Orientierungslosigkeit, die sie jetzt in dieser Situation erlebten, da liegt dann schon die Schlussfolgerung nahe, dass Gott vielleicht doch sein Volk verlassen hat. Das ist das, was sie bewegte, wo sie ständig nach Trost fragen. Aber inmitten dieser Trostlosigkeit, die sie ja zunächst erfahren, es war trostlos, und was sie alles durchleiden, kommt auf einmal die erneute Zuwendung Gottes zu ihnen. Auf diese bittere Lage und Situation Jerusalems und den Schmerz des Volkes, den sie durchlitten, und sie haben wirklich gelitten, folgt auf einmal diese liebevolle Botschaft Gottes, der sich, so die Zusage Gottes in dieser Situation, wie eine Mutter ihrem Kind zuwendet, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten, sagt der Herr. Gerade noch waren sie untröstlich, ganz ohne Trost und ganz ohne Beistand. Und weil alles so trostlos aussah, wussten sie auch nicht mehr, wie Gott zu ihnen steht in dieser Situation. Sie fragten natürlich, hat er uns verlassen? Doch als durch den Propheten Jesaja dann dieses Wort zu ihnen kommt, das da lautet, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Da fassten sie augenblicklich Mut, wurden gestärkt und bekamen eine völlig neue Perspektive, nur durch diesen Trostspruch, den sie hier bekamen. Jetzt wussten sie auf einmal durch den Trost Gottes, den sie hier erfahren haben, es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Man muss sich vor Augen halten, sie sind immer noch in Babel. Sie sind immer noch fern der Heimat, haben alles verloren, nach wie vor haben nichts Neues bekommen, sind in einem fremden Land ohne Bürgerrecht. Jerusalem lag immer noch schutzlos, die Mauern waren immer noch niedergerissen, den Tempel gab es nicht mehr. Aber durch den Trost Gottes, durch diesen Zuspruch, den sie hier erfahren, wussten sie, es wird alles gut. Es wird alles gut. In 5. Mose 3, 30, Vers 3 heißt es, Denn der Herr, dein Gott, wird dein Geschick wenden und sich über dich erbarmen. Und er wird dich wieder sammeln aus all den Völkern, wohin er dich zerstreut hat. Oder Jeremia 12, Vers 15. Und es soll geschehen, nachdem ich sie herausgerissen habe, es war ja Gottes Werk, er hat es zugelassen, nachdem ich sie herausgerissen habe, werde ich mich wieder über sie erbarmen und sie zurückbringen, einen jeden in sein Erbteil und einen jeden in sein Land. Und Sacharja 1, Vers 16 und Kapitel 10, Vers 6. Darum, so spricht der Herr, ich habe mich Jerusalem in Erbarmen wieder zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscher, und ich lasse sie wieder in ihrem Land wohnen, denn ich habe Erbarmen mit ihnen. Ja. So, das war zunächst einmal eine Zusage Gottes, die sie in ihrer Trostlosigkeit empfangen. Und das war ein echter Trost in dieser Situation. Der Schreiber des 119. Psalmes bekennt, das ist mein Trost in meinem Elend, denn dein Wort erquickt mich. Psalm 119, Vers 50. Oder Jesaja 38, 17 lesen wir, siehe, um Trost war mir sehr bang, du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen. So, wir sehen also, obwohl die Wiederherstellung noch ausstand und eigentlich noch in weiter Zukunft lag, ja, und obwohl der Verlust der Heimat sie immer noch schmerzte und sie natürlich hier getroffen waren und verletzt waren und in einer Situation, die nicht gut war, ja, und es schmerzt sie, das ist ganz deutlich, sie weinten über Jerusalem, waren sie jetzt dennoch getröstet. Gott kam mit seinem Wort und tröstet sie, und sie konnten auf einmal getrost in die Zukunft schauen und hatten plötzlich wieder eine Perspektive, obwohl sich nichts verändert hatte. Allein dieser Trost schenkt ihnen etwas, was sie in die Zukunft schauen lässt. Im Psalm 94, 19 heißt es, als viele unruhige Gedanken in mir waren, da beglückten deine Tröstungen meine Seele. Zweiter Punkt. Viele Jahrhunderte vor diesen Ereignissen lebte David. Und von ihm heißt es, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Gott selbst wählte ihn als König für Israel und setzte ihn über das Volk als Herrscher ein, über sein Volk, über Gottes Volk. Und Davids Königtum, das war Gottes Versprechen, sollte für ewig Bestand haben, sollte nie aufhören. Einer seiner Nachkommen sollte sogar der Messias sein. Und ihn würde man dann später nennen Jesus, den Sohn Davids. Ja. Und ihr könnt euch erinnern, als Jesus in Israel unterwegs war und die Blinden hören, dass er kommt, rufen sie, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich unser. Und immer wieder wird er mit diesem Titel auch angesprochen, Sohn Davids, er ist der Königssohn von Davids Seite her und er ist der Königssohn von Gottes Seite her. So, David wurde also von Gott erwählt, König Israels zu sein und mit dem höchsten Adel bedacht. David war der Maßstab für die Könige Israels. Seinem Vorbild, dem sollten sie folgen. Und weil David Gott vertraute, war es ihm auch möglich, einen Goliath zu bezwingen und eine ganze Armee in die Flucht zu schlagen. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, der liebte Gott und ließ sich auch von ihm führen und leiten. Und zwar wie ein Schaf sich von seinem Hirten leiten lässt. Und deshalb stammen von David auch wohl die mitbekanntesten Verse der Bibel überhaupt, wo er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zum stillen Wasser. Er erquickt meine Seele, er leitet mich im Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Psalm 23. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, war wie Daniel, der damals auch in Babylon dabei war, wie Daniel ein Vielgeliebter. Und der Name David sagt es ja auch, David heißt Liebling oder Geliebter. Und das war einer, den hat Gott geliebt, nicht weil er tadellos gewesen wäre und perfekt, nein, er hat sich ganz schöne Klöpse geleistet. Aber weil er aufrichtig war seinem Gott gegenüber, weil er nichts bis auf eine Stelle einmal zugedeckt hat, sondern er war, wie er war, so war er vor Gott. Ein Vielgeliebter. Und doch geriet auch er in Nöte. Und er blieb nicht verschont von diversen Notlagen, mancherlei Dinge, in die er geriet, in Situationen, die ihn zuweilen bis aufs Äußerste bedrängten, die eigentlich über sein Vermögen hinausgingen. Und auch er, und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, auch er erlebte Enttäuschungen. Er musste fliehen, er musste sich verstecken, er musste einmal um Asyl bitten. Das müsst ihr nachlesen, da hat er sich wahnsinnig gestellt, um Asyl zu bekommen. Aber er hat alles Mögliche getan, ja, weil er immer wieder unter Druck war. Sein Leben war immer wieder in Gefahr. Und man sieht die dramatischen Geschehnisse, die uns die biblische Geschichte berichtet, sind bis ins hohe Alter Davids von Gewalttaten, von Rebellion und von Intrigen gegen ihn bestimmt. Immer wieder hat er das erlebt. Was gibt es da? Enttäuschungen, Verletzungen, innere Verletzungen. Ja. Und auch David erlebt eben diese Enttäuschungen, Verletzungen und schmerzhafte Erfahrungen. Und er war ja einer, der hat es immer zum Ausdruck gebracht. Im Psalm 61,3 zum Beispiel schreibt er, aus der Tiefe rufe ich zu dir, weil mein Herz verzagt ist. Oder Psalm 28, zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab, dass du nicht gegen mich verstummst und ich nicht denen gleich werde, die in die Grube hinabfahren. Psalm 38,11, mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft und das Licht meiner Augen, auch das habe ich nicht mehr. Und doch kann er gleichzeitig sagen, beides ist in seinem Leben. Und das ist das Spannungsfeld, das auch wir immer wieder erleben. Gleichzeitig kann er sagen, und wenn ich auch wandere im Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Psalm 23, Vers 4. Ich fürchte kein Unheil, sagt er. Das heißt nicht, das wissen wir alle, dass es kein Unheil gab für ihn. Es gab genügend Unheiles, ja. Dass er nie Verlust erfuhr, dass alle Verletzungen, alles Leid und aller Schmerz von ihm ferngehalten würden, weil ja Gott bei ihm ist. Nein, das heißt es nicht, ja. Sondern in den Erfahrungen und Bedrängnissen, die er erlebte, im Schmerz und in den Verwundungen des Lebens erfuhr er den Trost Gottes und den Beistand dessen, der immer mit ihm war und mit dem er war und dem er sein Leben lang folgte. Das ist ein großer Unterschied, zu glauben, Gott bewahrt mich vor allem oder Gott geht mit mir in allem durch und sein Trost ist mit mir. Deswegen ist diese Jahreslosung auch so wichtig, weil ich glaube, dass der Begriff Trost und das, was er bezeichnet, sehr, sehr unterbelichtet ist, gerade bei uns in charismatischen Gemeinden. Sehr unterbelichtet. Wir sprechen oft von dem Starksein und von dem Sieg, den wir haben. Und manchmal wagen wir gar nicht mehr zu sagen, Gott, ich brauche deinen Trost. Ich bin verletzt. Wir haben manchmal Theologien, wo wir sagen, Christus wurde für mich verletzt, es kann mich nicht mehr treffen. Das mag schon sein, aber es kann auch sein, dass es dich durchaus trifft und du tiefe Verletzungen davon trägst, seelischer Natur. Und wenn die nicht behandelt werden, hat das immer Folgen. Ja. Und deshalb, auch deshalb, ist Trost so wichtig. Und deshalb ist diese Jahreslosung, die mir persönlich sehr gut gefällt dieses Mal, ein ganz wichtiger Aspekt, auch im Glaubensleben. Ja. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, sagt David. Jetzt kann man fragen, braucht ein starker Mann wie David wirklich Trost? Ich meine, muss ein König in dieser Position getröstet werden? Er war ja ein König, ein mächtiger Herrscher, der wurde er ja mehr und mehr. Ja. Braucht ein Mann in seiner Position und von seiner Statur, und es war wirklich ein Mann, ja, braucht er Trost, wie ein Kind Trost braucht, wenn man es verletzt hat oder wenn es sich verletzt hat? Ja, braucht er. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, sagt er. Und Gott selbst sagt, das sagt er zwar eine andere Situation, aber das gilt genauso für David und genauso für uns. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Nun, wir sehen an der Geschichte Davids, die kennt ihr, auch er war in alledem, was er durchwandern musste, und muss ich auch wandern, das ist ja seine Begrifflichkeit, ja, was er durchwandern und durchleiden musste, eben kein einsamer Wolf, abgesehen davon, dass er ein Schaf war, sowieso klar, aber er war kein einsamer Wanderer, der allein mit seinem Schmerz war und der männlich immer stand und sich nicht beklagte und der einfach immer wusste, wo es lang geht und immer klar war und sein Mann stand und keine Schwäche zeigte, der mit seinem Schmerz allein blieb und tapfer alles ertrug, ohne zu klagen und ohne zu weinen. Nein, wer David kennt, weiß, dass es nicht so war. Die Bibel berichtet ganz anderes über ihn. Er hat sehr viel geweint und auch geklagt. Das hat er tatsächlich. Er war aber nicht weinerlich, das ist der Unterschied, gell? Er war nicht weinerlich, sondern dort, wo er wirklich getroffen war, wo sein Herz wirklich verletzt war, war er aufrichtig vor Gott und hat aus seinem Herzen keine Mördergrube gemacht und hat Gott gesagt und geklagt, was ihn bewegt. Das hat er getan. Und ich bin überzeugt, gerade weil er so viel tragen musste, hat er besonders in seinem tiefsten Elend, im tiefsten Elend seiner Seele, es ist ja unser Innenleben, ja, immer wieder den Trost Gottes erfahren. Das zeigt uns die Schrift. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Im Psalm 73, Vers 26 lesen wir, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist doch du, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und Teil. Das sagt jetzt Asaph, auch ein Mann, ein anderer Mann Gottes, der es ebenfalls nicht ganz leicht hatte in seinem Leben, und er beklagt sich ja in diesem Psalm auch darüber, wie er sieht, wie es anderen so gut geht, aber ihm ging's schlecht und er war verletzt und es lief nicht so und er brauchte unbedingt Trost. Und er sagt es hier, du bist meines Herzens Trost, Herr, mein Teil bist du. Ich stecke in der Situation, aber du selber bist mein Trost, genauso wie du mein Hirte bist, wie du mein Herr bist, wie du mein König bist, wie du meine Heilung bist, wie du meine Befreiung bist. Genauso bist du auch mein Trost. Das heißt, diese Männer trösteten sich an Gott selbst und natürlich an seinen Zusagen. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist doch du, Gott, alle Zeit meines Herzens Trost. So auch dieser Asaph ist ein Beispiel für die Trostbedürftigkeit des Menschen. Und auch der Gläubigen. Und ich möchte fast sagen, besonders auch der Gläubigen. Auch der Gläubigen. Selbst der Apostel Paulus spricht von dem Gott, der uns tröstet in all unseren Bedrängnissen. 2. Korinther 1, Vers 4. In 2. Korinther 7 sagt er, ich bin mit Trost erfüllt. Ich bin überreich an Freude bei all unserer Bedrängnis. Das heißt, er steckt mitten in der Bedrängnis. und ist gleichzeitig mit Trost erfüllt und kann sich in der Bedrängnis sogar freuen, weil er hier eine Perspektive hat und heraussieht aus seiner Bedrängnis und nicht nur Gefangener seiner Trübsal ist. Doch erstaunlich, oder, was der Trost Gottes bewirken kann. 2. Korinther 7, Vers 6. Gott aber, der die Niedrigen tröstet, tröstete auch uns, sagt er. Und in Offenbarung 7 und 21 lesen wir diesen Vers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Ja. So bis dorthin, bis wir in den Himmel gelangen, sind wir des Trostes Gottes bedürftig. Definitiv. Sogar die starken Männer. Trost von Gott zu empfangen hat nichts mit Schwäche zu tun oder mit Wehleidigkeit, sondern es ist eine Notwendigkeit, damit unsere Seele heil wird. Ganz ehrlich gesagt, es gibt viele Christen, die sind auch an ihrer Seele oftmals noch so unheil, weil sie so ungetröstet sind. Seine Notwendigkeit. Das Leben verläuft ja fast nie so geradlinig, wie wir uns das vorstellen oder wie wir uns das wünschen. Betrübnisse aller Art bleiben niemandem erspart, keinem von uns. Situationen, wo alles schwer ist, wo die Dinge dunkel erscheinen, Enttäuschungen, Versagen, Erfahrungen von Leid und seelischem Schmerz, das erlebt jeder Mensch. Auch Gläubige erleben das. Verwundungen entstehen, Verletzungen, die manchmal einfach nicht heilen wollen. Sie wollen einfach nicht heilen. Und ohne Trost, ihr Lieben, wird es dann ziemlich trostlos. Ja, weil hier immer etwas ist, was an einem zerrt und nicht frei sein lässt. Ungetröstete Menschen bleiben oft an ihren Verletzungen hängen und können zum Beispiel nur schwer oder auch gar nicht vergeben. Sie sind häufig schnell kritisch, misstrauisch oder anklagend anderen gegenüber, weil da etwas ist, das nicht zur Ruhe gekommen ist in ihrem Herzen. Und weil sie diesen Schmerz nicht überwinden können. Aber sie müssen ihn ja doch irgendwie kontrollieren, irgendwie beherrschen. Ja. Und dann kapselt man das ab und verhärtet dabei an dieser Stelle, damit es nicht mehr so weh tut. Und dann tut es auch nicht mehr so weh. Aber das Ergebnis zeigt sich an anderer Stelle mit irgendwelchen Verhaltensmustern, die aus dieser Quelle heraus gespeist werden. Und erst wenn das aufgelöst ist, verändert sich auch ein Verhaltensmuster. Aber wer sich nicht trösten lassen will, ihr Lieben, wer trostlos bleibt, der macht es sich selbst und auch anderen schwer. Und die Genesung der Seele bleibt aus. Sie bleibt aus, da kannst du 10-mal Christ sein. Es entwickelt sich nicht. Jeremia sagt einmal in Jeremia 8, Vers 22, ist denn kein Balsam in Gilead oder kein Arzt dort? Ja, warum ist die Genesung der Tochter meines Volkes ausgeblieben? Ihr Lieben, Trost von Gott ist wie Balsam auf eine Wunde, tatsächlich. Und dieser Balsam lindert den Schmerz und schafft Erleichterung und sorgt für die Heilung der Seele. Er lässt den Geplagten und Betrübten buchstäblich aufatmen und neu durchatmen. Und deshalb übrigens ist auch das hebräische Wort für Trost oder Trösten, Nicham, auch wörtlich aufatmen lassen, heißt das. Aufatmen lassen. Die wörtliche Übersetzung dieses Wortes bedeutet tatsächlich aufatmen lassen. Mensch, da ist etwas von mir genommen und es lässt mich aufatmen. Das griechische Wort übrigens für Trost, Paramythion, bedeutet gleichzeitig Trost und wörtlich auch Erleichterung. Erleichterung. Und das braucht das Herz und diese Stellen in unserem Herzen unbedingt. Trost ist also etwas, was das Leid und den seelischen Schmerz lindert, dass die Seele wieder aufrichtet quasi. Trost lässt wieder aufatmen, wenn uns Dinge die Kehle zuschnüren, ja. Und wenn wir um Atem ringen in einer bestimmten Sache. Und jeder hat das schon erlebt. Trost ist quasi der heilende Balsam, wie Salbe auf die geplagte Seele. Trost hat natürlich viele Formen, ist ganz klar. Ich spreche auch mal über menschliche Formen des Trostes. Ja. Trost kann auf vielerlei Weise geschehen, durch Worte, durch Gesten, durch Berührung, sage ich nachher noch etwas dazu, oder auch durch ganz praktische Hilfe und Anteilnahme. Ich bin überzeugt, die Geschwister in Rumänien, wenn sie finanzielle Hilfe von uns bekommen und sie wissen, wir nehmen Anteil, dass sie sehr starken Trost empfangen. Dass sie wirklich herzlich getröstet werden, nicht wenig getröstet werden durch diese Anteilnahme. Der Getröstete, und das ist es, der Getröstete soll spüren, dass er nicht allein gelassen ist. Dass er soll gestärkt werden, der Schmerz gelindert, er soll wieder zur Ruhe kommen und eine neue Perspektive gewinnen. In der Bibel sehen wir aber auch Beispiele von verfehltem Trost. Auch das gibt es, ja. Wo die Tröster oder wo der Tröster, die Tröster nicht recht trösten und selbst zur Belastung für den Getrösteten werden. Auch so etwas gibt es. Hier haben wir alle zu lernen, ja. Buch Hiob brauche ich eigentlich gar nicht erwähnen, ja. Im Buch Hiob sehen wir einen, der ganz besonders trostbedürftig war, weil so vieles in so kurzer Zeit geschehen ist, was ihn fast zerrissen hat. Ja. Als Bild zerreißt er seine Kleider und er verflucht sogar den Tag seiner Geburt. So schlimm war es, dass er sich nicht trösten lassen wollte. Ja. Aber dann kamen seine Freunde. Glücklich, wer Freunde hat, ja. Und sie signalisieren ihre Hilfsbereitschaft durch einen Trostbesuch, den sie ihm abstatten. Und erst schweigen sie einmal, eine ganze Weile lang. Mensch, das ist auch eine Kunst. Und ich glaube, das war der bessere Trost. Sie hätten weiter schweigen sollen wahrscheinlich, ja. Und dann lesen wir von einem erfolglosen Trostgespräch. Und schließlich werden die drei Freunde Hiobs mit ihrem missglückten Trostversuch zu leidigen Tröstern, wie Hiob sie dann in Hiob 26, Vers 2 nennt. Leidige Tröster. Ich möchte euch heute Morgen mal ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung und aus meinen eigenen Fehlern nennen. Wie Trost fehlgeschlagen ist, haben wir nicht abgesprochen, ich sag's trotzdem. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es mir in Bezug auf meine Frau in einer bestimmten Situation erging. Und diese Situation hat sich manches Mal wiederholt, bis ich lernte und bis ich begriffen habe, um was es eigentlich geht. Ja. Etwas, wo ich ganz und gar nicht in der Lage war, recht zu trösten und meine Versuche, ihr zu helfen und sie aufzumuntern, kläglich gescheitert sind. Ich meine, der Unterschied zwischen Mann und Frau, den haben wir erst erklärt bekommen von Thomas. Und so ähnlich ging es mir natürlich auch. Als sachlich und analytisch denkender Mann dachte ich, dass alles, was es brauchte, damit es meiner Frau wieder besser geht, ich müsste ihr nur meine rationale und vernünftige Sichtweise als Lösungsansatz vermitteln. Und dann würde sie schon merken, dass das Problem eigentlich gar kein Problem ist, ja, oder dass es eigentlich sich schon auflöst, dieses Problem, und schon gelöst war. Ja, wenn man das nur rational angeht. Und das habe ich dann getan, habe ihr das versucht zu vermitteln, wohlgemerkt in bester Absicht. In bester Absicht. Und ich habe mich immer wieder gewundert, dass sie ganz und gar nicht so reagierte, wie ich das erhofft oder erwartet hatte. Es ging ihr genauso schlecht wie vorher. Nichts ist besser geworden. Ganz im Gegenteil. Denn was meine Frau hier gebraucht hätte, waren nicht gescheite Worte. Vielleicht noch garniert mit irgendwelchen Bibelstellen. Und ich glaube, das habe ich auch drauf gehabt, oder? Ja. Sondern, dass ich sie einfach in die Arme nehme, den Schmerz mitfühle, mich in ihre Schuhe stelle, mich zu ihr stelle und zu ihrer Not und ihr zeige, dass ich verstehe, wenn auch nicht völlig als Mann, ja, dass ich für sie da bin und dass sie nicht allein ist. Das hätt's gebraucht. Du, hier habe ich ganz schön versagt an dieser Stelle, bis ich das verstanden habe, um was es eigentlich geht. Wahrer Trost berührt die Seele und nicht nur den Verstand. Und das gilt ganz besonders für Gottes Trost, ganz besonders. Er will dir nicht einfach nur rational sagen, wie du mit Verletzungen umgehen sollst, damit der Schmerz aufhört. Haben wir alles schon gelernt, gibt's ja ganze Seminare darüber. Ja. Aber Gott gibt nicht einfach nur sachliche Hinweise zur Behandlung innerer Wunden, die uns zu schaffen machen und die unser Leben vergiften von innen heraus. Er weiß ganz genau, wo deine Seele weint. Das weiß er. Obwohl du äußerlich vielleicht immer noch den Starken markierst, um dir keine Blöße zu geben, weiß er es. Er kennt dein ganzes Herz und alle Verletzungen, alle Trübsale, alle Enttäuschungen, wo du dich betrogen, beraubt oder alleingelassen fühlst und du mitnichten alles im Griff hast. Mitnichten. Er weiß es. Und er kennt den Schmerz, der davon ausgeht. Auch das weiß er. Wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten, spricht der Herr. Ich weiß nicht, wer Heiko Bräuning kennt. Das ist ein Pastor von den Zieglerischen, der dichtet auch Lieder. Und er hat ein Lied geschrieben in Bezug auf diesen Text. Das lese ich euch mal ganz kurz vor, diesen Text. Es heißt dort, ich will, es ist ein Lied, ja, es wird gesungen, aber hier in Reimform. Ich will euch trösten, ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind. Ich will euch trösten, ich will euch trösten, bis alle Tränen getrocknet sind. Getröstet sollen sein, die keine Kraft mehr spüren. Getröstet sollt ihr sein, ich will euch sicher führen. Getröstet sollen sein, die einsam und allein. Seid getrost, ich werde bei euch sein. Getröstet sollen sein, die mühselig beladen. Getröstet sollt ihr sein, ich will euch weiter tragen. Getröstet sollen sein, die tief gefallen sind. Selbst verschuldet vielleicht auch. Seid getrost. Die Mutter hält ihr Kind. Tröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Tröstet, tröstet, tröstet mein Volk. Ich will euch trösten wie eine Mutter ihr Kind. Ich will euch trösten, bis alle Tränen getrocknet sind. Bis alle Tränen getrocknet sind. Jawohl, das ist unser Gott. Ich bin überzeugt, auch wir und unter uns, wir alle, bedürfen des Trostes, den allein unser Gott geben kann. Es gibt eine Ebene von Trost, da kommt kein Mensch hin. Das kann niemand berühren, außer unserem Herrn und außer unserem Gott, der voller Mitleid und voller Barmherzigkeit ist. Er weiß es und er kann hier lösen und heilen. Paulus nennt Gott in 2. Korinther 1, Vers 3, den Gott allen Trostes. Den Gott allen Trostes. Und das ist er, Jesaja 66, 13, hier ist das, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. So die Frage ist, was ist mit dir? Was ist mit dir? Wo bist du bisher vielleicht tatsächlich untröstlich, aber du lässt es nicht mehr ans Licht, ja, weil es Schmerzen bereitet? Wo sind wir ungetröstet geblieben? Es gibt immer wieder Zeiten, da muss ich weinen, wenn ich vor Gott liege, ja. Und das sind die allerbesten Zeiten, weil dann mein Herz wie Wachs ist und weil ich spüre, dass Gott in jeden Bereichen meines Herzens hier hineingreifen kann und mich auch dort tatsächlich berühren kann, wo ich sonst unberührt bleibe und ungetröstet. Und es treibt mir die Tränen in die Augen. Ja. Ich muss selber fragen, sind da Wunden? Verletzungen, ein Verlust vielleicht, Enttäuschungen. Manche von euch sind geschieden, haben eine Ehe hinter sich. Vielleicht ist es auch schon lange zurück. Und trotzdem hängt man immer noch an gewissen Dingen und tut sich schwer. Ja. Dinge, über die du nicht getröstet wurdest. Manche haben ihre Ehepartner schon verloren. Dinge, die immer noch die Seele belasten, wo immer noch ein Schmerz ist, der einfach nicht aufhören will. Wenn das der Fall ist, ihr Lieben, dann möchte ich euch jetzt bitten, einfach aufzustehen. Und heute, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist, nach vorne zu kommen. Luzi, darf ich dich bitten, nach vorne zu kommen, mich ein bisschen zu unterstützen, ganz ruhig zu spielen, wo du willst. Der Richard hat vorhin gesagt, er weiß nicht, wo dieser Gottesdienst hinläuft. Ich weiß das oft im Voraus auch nicht, aber jetzt sehe ich, wo er hinläuft, ja? Und ich möchte euch Gelegenheit geben, jeder, der das will, zu kommen und uns deinem Herrn selber zu sagen, Herr, tröste mich. Heile meinen Schmerz, salbe meine Wunden, komm Herr, Gott allen Trostes, hier ist mein Herz. Ich will nichts zurückhalten, ich will aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ihr dürft einfach hier nach vorne kommen. Kommt ruhig ein bisschen mittiger. Gut. Oh, mehr sind, ja. Er ist unser Heil, er ist unser Fels. Er ist derjenige, den wir brauchen, der uns gemacht hat und der es gut gemacht hat, weil er es gut meint und weil er gut ist. Deswegen widerfährt uns Gutes bei allem, was auch nicht Gutes in unserem Leben da ist. Aber er ist da. Ja, und seine Güte, die setzt uns frei. Sein Trost macht uns frei. Sein Licht gibt uns Hoffnung und Perspektive. Und deswegen wird alles gut werden. Ja, so. So, und egal wo du durchgehst, die nächsten Monate, die nächsten Jahre, sein Trost ist mit dir. Ja. Wenn er dir etwas zumutet, was du nicht magst, dann darfst du wissen, dass er Gutes vorhat. Und dass Gutes geschehen wird. Durch das Tal hindurch. Durch das Tal hindurch. Ja. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Vormittag, dass du uns berührst, dass du zu uns redest, dass du uns immer wieder herausführst, Herr, und in dein Licht stellst. Danke dafür. Jesus, wir legen uns in deine Hände und wir bergen uns in deiner Hand. Und du sagst, in deine Hände sind wir gezeichnet und lässt uns nie mehr los, keinen von uns. Jeden, den du gesucht und gefunden hast, ist dein Eigentum, Herr. Und du bewahrst dein Eigentum. Dafür danken wir dir. Jesus, du bist der Trost unseres Lebens. Und du lässt niemanden ungetröstet. Lass uns Leute sein und hilf uns, dass wir Menschen sind, die aufrichtig und ehrlich vor dir wandeln, die ihr Herz nicht verbergen, so dass du es berühren und immer wieder neu und frisch füllen kannst mit deiner Gegenwart, mit deinem Trost, mit deiner Salbung. und mit deiner Herrlichkeit auch. Wir spüren etwas von deiner Herrlichkeit, wenn wir dich sehen und wenn wir nur dich haben, Jesus. Danke, Herr. Jesus, und wir legen dir dieses Jahr noch einmal hin. Herr, das auch in gewisser Weise ein Trostjahr werden soll mit dieser Jahreslosung. Und wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du das gesagt hast und dass du das uns heute ebenfalls sagst. Und dass wir es annehmen dürfen und dass wir es glauben können, dass du jemand bist, der tröstet, wie eine Mutter tröstet. Danke dafür. Herr Jesus, wir erheben dich. Wir bitten dich um deinen Segen, um deinen Schutz für diese kommende Woche. Wir danken dir, dass du mit uns bist, uns niemals alleine lässt. Herr, und dass wir mit dir sein dürfen. Alle Ehre sei dir, Herr. Amen. Amen.